ich wünsche euch einen schönen guten Morgen, ja, Personen aus dem öffentlichen Leben. Heute mache ich es euch ein bisschen schwerer. Ich warte noch. Ja, sehr gut. Denn heute habe ich keinen Schauspieler für euch, sondern ich habe eigentlich zwei Personen euch mitgebracht. Bin mal gespannt, würde jemand von euch diese hier schon erkennen? Ich vermute fast nicht. Also heute ist es nicht so einfach. Oh. Na, ich gebe euch mal die Namen dazu. Oh, Paul. Eieiei, das hätte ich nicht gedacht, dass das so schnell kommt. Genau, Albert Uderzo und Robert Goscinny. Zwei französische Comiczeichner, die diese Comicfigur Asterix ins Leben gerufen haben. Und um was geht es in Asterix? Asterix ist ein kleiner Gallier, der zusammen mit seinem Dorf im besetzten Frankreich wohnt, damals zur Zeit der Römer unter Julius Caesar. Und dieses kleine gallische Dorf ist das einzige Dorf, das es schafft, sich gegen die römische Besatzungsmacht zu wehren. Ja, wie schaffen sie das? Sie haben da so einen Trank, der sie ganz stark macht. Und regelmäßig, wenn die Römer vorbeikommen, machen die Gallier sich einen Witz daraus und verdreschen einfach die Römer und haben ihre größte Freude daran, sich mit den Römern zu keilen. Die Römer leiden darunter sehr, wollen das gar nicht. Und das sind so grob gesehen immer die Abenteuer von Asterix, wie er sie erlebt. Und es gibt so ein Abenteuer, das mich schon immer so ein bisschen angesprochen hat. Asterix bei den Briten. Ja. Ich weiß auch, mein Vater mag diesen Comic sehr, hat da in den Schulzeiten schon lieber nicht auf den Deutschunterricht gehört, sondern solche Comics gelesen. Latein geübt. Genau. Asterix bei den Briten, finde ich, ist so ein ganz besonderer Band. Warum? Weil diese Figur, die wir ganz rechts im Bild sehen, Tefax heißt sie, sie kommt aus Britannien zu den Galliern und sagt, hey Leute, mein Dorf ist wie euer Dorf. Wir kämpfen als einziges Dorf noch in Britannien gegen die römische Besatzungsmacht. Aber die werden so viele und sind so stark, wir brauchen eure Hilfe. Können wir nicht von eurem Trank etwas abbekommen? Und dann beraten sich die Gallier und sagen, ja, kein Problem, wir geben euch ein ganzes Fass mit und auch noch unsere zwei besten Krieger. Das sind Asterix und Obelix. Die sollen euch helfen, dieses Fass sicher in euer Dorf zu geleiten. Und so machen sie sich auf den Weg, um dieses Fass dorthin zu bringen. Aber was passiert ganz kurz vor Schluss, bevor sie in dem Dorf ankommen? Paul, weißt du es? Das Fass wird zerstört. Ganz knapp bevor sie in dem Dorf ankommen, das Fass wird zerstört. Und dann kommen sie in diesem Dorf an und müssen dem Häuptling sagen, es tut uns leid, wir haben es versucht, aber wir haben all das verloren, womit wir eigentlich die Schlacht hätten gewinnen können. Wir haben alles verloren. Und der Häuptling steht da mit seinen Leuten und sie sagen sich, ich glaube, wir können nicht mehr gewinnen. Ich glaube, wir müssen die Waffen niederstrecken. Wir haben keine Chance mehr. Ja, es macht sich ein Unglaube breit. Sie haben nicht den Glauben daran, dass sie jetzt noch gegen die Römer gewinnen können. Aber Asterix ist so ein Typ, der ist immer ziemlich clever und pfiffig und hat da auch immer so ein paar gute Ideen. Denn er hat rein zufällig ein paar Kräuter in seine Hosentasche gesteckt, als er von daheim losgelaufen ist Richtung Britannien. Und dann kramt er, während dieser Zweifel da ist, kramt er in seiner Hosentasche rum und merkt, ich habe ja noch solche Blätter hier. Und dann sagt er, halt Leute, nein, wir brauchen diesen Trank gar nicht, denn ich habe alles, was wir brauchen, haben wir hier. Und dann sagen sie sich, okay, gut, was sollen wir machen? Und er sagt, lasst uns einen Kessel aufstellen, wir schmeißen diese Kräuter da hinein und dann haben wir den Trank, den wir brauchen, um gegen die Römer zu gewinnen. Ja, gesagt, getan, man stellt den Kelch auf, er findet in gleicher Weise auch noch den Tee dabei, wird in Asterix behauptet. Er schmeißt die Blätter rein, brüht die da drin. Alle Krieger trinken davon und sie ziehen in die Schlacht. Und was passiert? Sie gewinnen tatsächlich gegen die Römer. Und nach der Schlacht kommt Asterix auf den Häuptling zu und sagt, weißt du, das war gar nicht der Trank, den wir daheim benutzen, sondern das war irgendwelche zufällige Blätter, die ich da reingeschüttet habe. Das war gar nicht echt, was ich euch da gegeben habe. Und er sagt, wisst ihr, ihr habt nur gewonnen, weil ihr daran geglaubt habt. Genau deswegen habt ihr gewonnen. Und diese ganze Szenerie erinnert mich so in gewisser Weise an die Jahreslosung. Da ist irgendwo Unglaube da in der Situation und trotzdem ist es der Glaube, der letztendlich alle rettet, der allen hilft zu gewinnen. Ich möchte mit euch heute über die Jahreslosung nachdenken. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Aber ich habe nicht vor, ins Neue Testament zu gehen, weil das hat ja Paul schon abgedeckt am ersten Sonntag dieses Monats, sondern ich möchte mit euch ins Alte Testament gehen und mit euch eine Person anschauen, wo ich glaube, da trifft dieser Satz doch ziemlich genau zu. Und diese Person ist Gideon in Richter 6 bis 7. Ja. Bevor ich mit euch die Textstelle lesen möchte, möchte ich gerade noch mal diesen Hintergrund Israel zur Zeit der Richter mit euch beleuchten. Da habe ich mich einfach jetzt an Eduard Adam gehalten, der hat ja im November auch über Richter gepredigt und habe jetzt einfach nochmal seine Punkte genommen, einfach, dass wir nochmal schnell auf dem Stand sind. Nach der Zeit Josuas hatte Israel das Land ja eingenommen, aber was passierte? Sie vergaßen Gott und wandten sich von seinen Geboten ab. Und weil sie sich von Gott abwandten, tat Gott das, was er ihnen angekündigt hatte, wenn sie das tun. Er schickte andere Völker, die sie unterdrücken sollten. Und erst als sie sich dann wieder an Gott wenden, schickt Gott einen Richter, der sie retten sollte. Und was passiert dann? Nachdem sie dann gerettet wurden, hatten sie einige Jahre Ruhe, solange sie sich an Gottes Gesetze hielten. Aber nach ein paar Jahren Ruhe wandten sie sich wieder von Gott ab. Und was passiert? Der Kreislauf beginnt wieder von vorne. Und genau an so einem Punkt steigen wir mit Gideon ein, wo das Volk einige Jahre Ruhe hatte, weil sie ja, sich an Gottes Gesetze gehalten haben, aber dann haben sie es wieder vergessen und dann schickt Gott die Midianiter und unter denen leiden die Israeliten. Und hier steigen wir ein. Wir lesen in Richter 6, 33 bis 40. Als sich nun alle Midianiter und Amalekiter und die Söhne des Ostens vereinigt hatten und herübergezogen waren und sich in der Ebene Jezreel lagerten, da kam der Geist des Herrn auf Gideon und er stieß ins Schofarhorn und die Abiesriter wurden zusammengerufen, dass sie ihm nachfolgten. Und er sandte Boten in ganz Manasse umher und auch sie wurden zusammengerufen, dass sie ihm nachfolgen sollten. Und er sandte Boten nach Asser und Sebulon und Naphtali, die zogen auch ihnen entgegen. Und Gideon sprach zu Gott: Wenn du Israel durch meine Hand retten willst, wie du gesagt hast, siehe, so will ich ein Wollvlies auf die Tenne legen. Wenn der Tau nur auf dem Vlies sein und der ganze Boden ringsum aber trocken bleiben wird, so werde ich erkennen, dass du Israel durch meine Hand erretten wirst, wie du gesagt hast. Und es geschah so, denn als er am anderen Morgen früh aufstand und das Vlies ausdrückte, da konnte er Tau aus dem Vlies pressen, eine ganze Schale voll Wasser. Und Gideon sprach zu Gott: Dein Zorn entbrenne nicht gegen mich, dass ich nur noch einmal rede. Ich will es nur noch einmal versuchen mit dem Vlies. Das Vlies allein soll trocken bleiben und Tau liegen auf dem ganzen übrigen Boden. Und Gott machte es so in jener Nacht. Allein das Vlies blieb trocken und Tau lag auf dem ganzen übrigen Boden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diese Begebenheit so lest. Da ist einer, der wird von Gott berufen. Dem wird gesagt, du sollst derjenige sein, der uns retten soll. Und dann macht Gideon das mit diesem Wollvlies da. Und das macht er nicht nur einmal, sondern zweimal. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr so euch die Person Gideon vorstellt, aber ich komme irgendwie zu dem Schluss, also blindes Vertrauen scheint nicht wirklich die Stärke von Gideon gewesen zu sein. Also da muss er erst nachfragen und dann braucht er nochmal eine Bestätigung. Und man merkt es auch in so einigen Versen vorher ziemlich deutlich, als Gideon von Gott berufen wird, dass dieses blinde Vertrauen nicht wirklich Gideons Königsdisziplin ist. Ich gebe euch da mal gerade die Verse 12 bis 13. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm: Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Gideon aber sprach zu ihm: Ach, mein Herr. Wenn der Herr wirklich mit uns ist, warum hat uns dann all dies getroffen? Man kann die Verse gerade weiterlesen, 14 bis 15. Gott sagt, du sollst Israel aus der Hand der Midianiter erretten. Habe ich nicht dich gesandt? Er aber sprach zu ihm, ach mein Herr, womit soll ich Israel denn erretten? Und man kann den nächsten Vers auch noch mit hineinnehmen. Der Herr sprach zu ihm, weil ich mit dir sein will, wirst du die Midianiter schlagen wie einen einzigen Mann. Er aber sprach zu ihm, wenn ich denn Gnade vor dir gefunden habe, so gib mir ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Also man merkt schon an wirklich mehreren Stellen jetzt, wo relativ kurz eigentlich Gideon betrachtet wird, Gideons Vertrauen, das ist nicht sehr groß. Man muss überhaupt die Frage stellen, ob da überhaupt irgendeine Form von Vertrauen ist. Also da ist ganz wenig Vertrauen, da ist viel Unglaube, viel Misstrauen. Und was ich aber so interessant finde, dennoch hat Gott kein Problem mit dem kleingläubigen Gideon zu arbeiten. Das finde ich doch hochinteressant. Wir lesen an so vielen Stellen, wie Gideon kein Vertrauen eigentlich hat in das, was Gott sagt. Und dennoch hat Gott kein Problem, mit Gideon seinen Plan durchzuziehen. Und ich möchte da euch mal als ersten Punkt eine kleine These mitgeben. Gott hat kein Problem mit unserem Misstrauen. Ist eine steile These, würde ich mal behaupten, denn die Bibelkenner unter euch müssten jetzt aufspringen und sagen, ja, nee, Moment, ich kenne da einige Stellen, wo Gott sehr wohl Probleme mit Misstrauen hat. Wo ich sage, ja, die kenne ich auch. Aber ihr merkt ja auch, mein Satz ist ja noch nicht so ganz fertig. Ich fand es ganz interessant, wenn wir uns mal ein paar andere Beispiele anschauen, die relativ ähnlich wie Gideon sich verhalten haben. Nehmen wir mal zum Beispiel Mose, da wird uns einiges auffallen, das recht ähnlich ist. Da sagt Gott zu Mose durch den Dornbusch, Mose, ich will, dass du nach Ägypten gehst und mein Volk befreist. Und was sagt Mose als erstes? Ach, ich bin zu alt. Ja, ich bin viel zu alt dafür. Und Gott sagt, nee, ich will, dass du dahin gehst und mit dem Pharao sprichst und das Volk freigelassen werden soll. Und dann sagt Mose als zweites, ach, ich kann nicht reden. Ja? Und dann sagt Gott, nee, du sollst da hingehen, ich will, dass du das machst. Und dann sagt Mose als drittes, ach, ich habe keine Lust, schick jemand anders. Ja, und das ist dann der Punkt, wo Gott dann so langsam richtig sauer wird. Und er sagt, Junge, es reicht so langsam, du gehst da jetzt hin. Ja? Das finde ich ganz interessant. Mose und Gideon, da sind schon gewisse Parallelen. Ein anderes Beispiel, das weniger bekannt ist, zum Beispiel Jeremia als junger Prophet. Ja, wird ganz am Anfang von Jeremia in Kapitel 1 gesagt, Gott beruft ihn und Jeremia sagt, ach, ich bin viel zu jung dafür. Und Gott sagt, das ist mir egal, ich will dich trotzdem haben, damit wir den Auftrag hier durchführen. Oder ein Beispiel aus dem Neuen Testament, Nikodemus vor Jesus, finde ich auch interessant. Nikodemus sagt, ich glaube, du musst von Gott sein, weil das, was du tust, du kannst eigentlich nur von Gott sein. Aber das, was du sagst, wie kann ich denn von Neuem geboren werden, das ist doch völlig unmöglich. Also wie soll das gehen? Ich finde, da wird so deutlich, ich glaube, hilf meinem Unglauben, da ist Glaube und Unglaube da, beides vorhanden. Und was ich so interessant finde an all diesen Beispielen, an allen Beispielen haben alle ihren Unglauben geäußert. Aber vor wem haben sie den geäußert? Vor Gott. Bei all den Beispielen wird deutlich, dass sie ihren Unglauben direkt vor Gott ausgesprochen haben. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, wenn wir hier meiner These nachgehen, Gott hat kein Problem mit Misstrauen, solange wir damit zu ihm kommen. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Wenn wir Misstrauen und Unglauben und Zweifel in unserem Leben haben, für Gott ist das nicht in erster Linie ein Problem, solange wir damit zu ihm kommen. Ich habe euch eine kleine Geschichte mitgebracht, von Antoine de Saint-Exupéry. heute habe ich einige Franzosen drin. Antoine de Saint-Exupéry ist einer der erfolgreichsten Schriftsteller der Moderne. Ist ja verstorben im Zweiten Weltkrieg. Er hat ja das Buch Der kleine Prinz geschrieben. Ja, gehört mit zu den erfolgreichsten Büchern, hat sich 140 Millionen Mal auf der Welt verkauft. Die Bibel ist ja noch um einiges besser, aber immerhin kann man sagen. Was ich nicht wusste, ist, dass Antoine de Saint-Exupéry das hier mag. Er war begeisterter Flieger, ist auch im Zweiten Weltkrieg geflogen. Und er hat eine Geschichte festgehalten, wo ich finde, das macht diesen Punkt, diesen Aspekt, den ich gerade angesprochen habe, ziemlich deutlich. Und zwar war er in Arabien stationiert, womöglich mit so einer Maschine, das ist eine Lockheed F-5. Und er wurde von Arabien dann zurückgeschickt, sollte den Stützpunkt verlassen und sich Richtung Europa wieder aufmachen. Er lässt dann auf der Startbahn lässt er das Flugzeug volltanken, dann hebt er ab und fliegt los und fliegt eine ganze Weile. Und auf halber Strecke fliegt er so friedlich vor sich hin und dann merkt er auf einmal, irgendwas bewegt sich unter seinen Füßen. Irgendwas ist da. Und dann guckt er und dann sieht er eine Ratte vorbeihuschen an seinen Füßen. Und jetzt denkt vielleicht einer, ja, eine Ratte ist halt eine Ratte, kommt halt mal vor. Wenn man Flieger ist, dann weiß man, solch eine Situation ist lebensgefährlich. Wenn du Mäuse oder Ratten im Flugzeug hast, das ist lebensgefährlich. Warum? Die kleinen Viecher mögen es einfach, an diesen Kabeln und Schaltkreisen rumzunagen. Und wenn die daran rumbeißen, dann ist das lebensgefährlich, weil die Instrumente ausfallen und dann stürzt du einfach ab. Also dann ist vorbei. Und jetzt ist er da auf halber Strecke und denkt, oh Mist, ich muss irgendwas unternehmen. Zurückfliegen kann ich nicht, da reicht der Sprit nicht. Ich darf aber eigentlich auch nicht so weiterfliegen, wie es jetzt ist. Ich muss eventuell eine Bruchlandung hinlegen, das geht aber auch nicht, weil das Gelände zu ungeeignet ist. Und er überlegt, was soll ich tun, was soll ich machen? Und dann kommt ihm die Idee, ich weiß, was ich tun muss. Ich muss nach oben fliegen. Ich muss da hochfliegen. So, und jetzt fragt man sich ja, warum muss er da hochfliegen? Das ist ganz einfach. Je höher er fliegt, desto geringer wird der Sauerstoffgehalt. Und die Flieger haben ja die Sauerstoffmasken im Flugzeug gehabt. Er muss die aufsetzen, so hochfliegen, wie es nur geht. Und ab einer gewissen Höhe kann die Ratte nicht mehr atmen und stirbt. Was macht er? Er stellt das Flugruder auf, stellt es eben ein, dass er aufwärts treibt, Richtung in die Höhe, die er eben braucht. Er fliegt hoch und tatsächlich die Ratte erstickt und er kann in Ruhe weiterfliegen. Und ich finde, wenn wir dieses Bild mal übertragen auf die Punkte, die wir gerade festgehalten haben, Gott hat kein Problem mit Zweifel, solange du damit zu ihm kommst. Ich glaube, da macht es das deutlich, wenn wir den Zweifel haben, der an uns nagt, die Ratte, die an unseren Schaltkreisen und unseren Kabeln herumfressen will, wenn das an uns nagt und an uns herumfrisst, dann müssen wir wohin? Wir müssen dahin. Wir müssen mit dieser Ratte, die da an uns herumnagt, zu Gott hoch. Wir müssen ihm das ausschütten im Gebet, ihm sagen, Herr, ich habe diesen Zweifel, diesen Unglauben. Gott hat kein Problem mit Misstrauen, solange wir damit zu ihm kommen. Ich finde es relativ wichtig auch, dass wir uns das eingestehen, wir haben Zeiten, in denen wir Unglauben und Misstrauen haben. Das ist völlig normal, weil uns die Sachen unmöglich scheinen. Und wir müssen nicht immer dieses perfekte Bild nach außen geben, sondern ich glaube, wir dürfen auch wirklich Zeiten haben, wo wir sagen dürfen, hey, ich kann einfach gerade nicht glauben, dass es gut wird. Ich kann es nicht. Und ich glaube, wir dürfen das auch wirklich sagen, solange wir was tun, solange wir das Gott bringen und Gott sagen, es zu ihm bringen und sagen, Herr, ich kann einfach nicht glauben. Und ich glaube, dann werden wir sehen, dass Gott, wie bei Gideon, wie bei Mose, Jeremia und bei all den anderen, uns zeigen wird, hey, ich habe kein Problem, weil du kommst damit zu mir und ich werde mich schon darum kümmern. Gott hat kein Problem mit Misstrauen, solange wir damit zu ihm kommen. Ich möchte mit euch ein bisschen weitergehen im Text. Ich möchte ab Kapitel 7, Vers 1 bis 8 mit euch weiterlesen. Schreiten wir dann nämlich schon zur Tat. Da machte sich Jerubbaal, das ist Gideon, früh auf mit dem ganzen Volk, das bei ihm war, und sie lagerten sich bei der Quelle Harod. Das Lager der Midianiter aber befand sich nördlich von ihm, beim Hügel More in der Ebene. Der Herr aber sprach zu Gideon: Das Volk, das bei dir ist, ist zu zahlreich, als dass ich Midian in seine Hand geben könnte. Israel könnte sich sonst gegen mich rühmen und sagen: Meine eigene Hand hat mich gerettet. So rufe nun vor den Ohren des Volkes aus und sage: Wer sich fürchtet und wem graut, der kehre um und flüchte schnell vom Bergland Gilead. Da kehrten etwa 22.000 Mann vom Volk um, sodass nur noch 10.000 übrig blieben. Und der Herr sprach zu Gideon: Das Volk ist immer noch zu zahlreich. Führe sie hinab an das Wasser, dort will ich sie dir prüfen. Und von welchem ich dir sagen werde, dass er mit dir ziehen soll, der soll mit dir ziehen. Von welchem ich aber sagen werde, dass er nicht mit dir ziehen soll, der soll nicht ziehen. Und er führte das Volk an das Wasser hinab, und der Herr sprach zu Gideon: Wer mit seiner Zunge von dem Wasser leckt wie ein Hund, den stelle gesondert für sich auf, ebenso wer auf die Knie fällt, um zu trinken. Da war die Zahl derer, die von der Hand in den Mund geleckt hatten, 300 Mann. Alles übrige Volk warf sich auf die Knie, um Wasser zu trinken. Und der Herr sprach zu Gideon: Durch die 300 Mann, die geleckt haben, will ich euch erretten und die Midianiter in deine Hand geben. Aber das ganze übrige Volk soll nach Hause gehen. Und sie nahmen die Verpflegung des Volkes an sich und ihre Schofahörner, aber die anderen Israeliten ließ er alle gehen, jeden in sein Zelt, und er behielt 300 Mann bei sich. Das Lager der Midianiter aber war unter ihnen in der Ebene. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diese Verse lest. Aber was Gott ja hier macht, das widerspricht ja jeglicher menschlicher Vernunft. Gott schwächt das Volk hier mit voller Absicht, und man denkt sich, also kein normaler Kriegsstratege würde sagen: Wir sind zu viele, bitte alle nach Hause gehen. Also es würde kein vernünftiger Kriegsstratege machen. Und ich glaube aber, dass hier so eine Wahrheit drin liegt, die wir auch für uns mitnehmen können. Das ist der zweite Punkt, den ich euch weitergeben möchte. Gott schwächt uns manchmal ganz bewusst und mit voller Absicht. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das so lest, dass Gott uns manchmal ganz bewusst schwächt. Also in mir kommt da so die Frage auf: Warum macht Gott das? Warum will er uns ganz bewusst schwächen? Ich möchte euch nochmal Vers 2 hier hervorholen. Da sagt Gott zu Gideon: Israel könnte sich sonst gegen mich rühmen und sagen: Meine eigene Hand hat mich gerettet. Das ist ja der Grund, den Gott Gideon gibt, damit Israel nicht denkt, wir haben uns selbst gerettet. Also was Gott hier eigentlich machen möchte: Er will verhindern, dass man sich auf seine eigene Kraft verhindert. Ja, Gott will verhindern, dass man sich auf seine eigene Kraft verhindert. Und ich finde das ganz interessant, wenn man unter diesem Gesichtspunkt mal so ein paar Bibelverse sich anschaut, da wird einem doch irgendwie deutlich, dass die Bibel an sehr vielen Stellen einem sagen möchte: Du bist von Gott abhängig. Nicht du selbst, sondern von Gott bist du abhängig. Einmal Jesaja 26, Vers 12. Uns aber, Herr, wirst du Frieden schaffen, denn auch alle unsere Werke hast du für uns getan. Wer hat's gemacht? Gott hat's gemacht. Johannes 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Was können wir tun? Nichts. Noch mein Lieblingsvers, Philipper 2, Vers 12 bis 13, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Wer ist es? Gott ist es. Gott schwächt uns manchmal ganz bewusst, damit wir lernen, uns nur auf ihn zu verlassen. Ja, damit wir lernen, wir sind von ihm abhängig. Ich finde es interessant, wenn wir Gideon in diesen Versen betrachten, dann merken wir, dass da keine Zweifel mehr vorhanden sind. Also Gott sagt zu Gideon so, du schickst jetzt erstmal 20.000 Mann nach Hause. Und wir lesen, Gideon, der macht's einfach. Da ist keine Skepsis mehr da, der hinterfragt nicht, der sagt noch, ach, kann ich erst noch mal ein Zeichen von dir haben? Nichts, sondern Gideon macht es hier einfach. Wenig später sagt er zu ihm so, jetzt haben wir noch 10.000 übrig, von denen schickst du auch noch mal so gut wie alle nach Hause. Und Gideon macht einfach. Er hinterfragt nicht, keine Skepsis, nichts. Und man merkt, Gideon hat auf dem Weg gelernt, Gott einfach zu vertrauen. Und das ist auch so eine Frage, die ich an uns gerne stellen möchte. Haben wir auf dem Weg gelernt, Gott voll und ganz zu vertrauen? Haben wir das gelernt auf unserem Weg? Ich muss zurzeit ein Buch lesen, von meinem Masterstudium aus, ist von Daniel Zindel. Das ist ein schweizerischer Pfarrer. Und der schreibt in seinem Buch eine Geschichte, die etwas, ja, so vielleicht mit dieser Situation zu tun hat. Typische Familienstreit am Esstisch. Und er berichtet eben von so einer Familie. Eine Familie, fünfköpfig, also drei Kinder. Das zweite war ein Sohn und die waren eigentlich auch schon fast ausgewachsen. Die Eltern waren schon so Richtung Wechseljahre unterwegs, also im fortgeschrittenen Alter. Und ja, und was eines Tages kommen die Eltern eben zu diesem Daniel Zindel, zu diesem Pfarrer und sagen, Herr Zindel, wir haben so riesengroße Probleme mit unserem zweiten Sohn. Also da läuft alles schief, keine Schule gemacht, Drogen, Kriminalität, also das Schlimmste, was du dir noch vorstellen kannst. Und sie sagen, wir haben so ein Riesenproblem und wir wünschen uns einfach, dass wir dem Jungen, dass der irgendwie gerettet wird, dass der da rauskommt. Und wir haben alles versucht und der ist jetzt eigentlich auch schon so gut wie ausgewachsen, da kannst du keine Weichen mehr stellen, du kannst nichts mehr tun. Du hast echt das Gefühl, das Kind ist einfach verloren. Und wir haben keine Kraft mehr und wir wissen nicht mehr, was wir machen sollen. Und dann sagen sie, komm, lasst uns beten dafür, lasst uns beten, dass Gott hier ein Wunder tut an dem Jungen. Und sie beten, ein paar Wochen später passiert was. Und zwar, die Frau wird schwanger. Das Kind ist nicht geplant und schon gar nicht gewollt. Warum? Weil sie sagen, unser zweiter Sohn, der kostet uns so viel Energie, der hat uns alles schon gekostet. Und jetzt sollen wir noch ein Kind erziehen, obwohl wir eigentlich schon aus dem Alter raus sind. Wir hätten eigentlich gar keine Kinder mehr kriegen sollen. Und jetzt soll ich hier noch ein Kind erziehen. Ja, und sie sind widerwillig und sagen, wir wollen nicht, wir können nicht, wir haben keine Kraft mehr, jetzt noch ein Kind zu erziehen. Der zweite Sohn, der kostet uns genug Nerven. Ja, und sie fühlen sich zu schwach und sagen, das schwächt uns noch viel mehr und wir haben diese Energie nicht, wir können es nicht aufbringen. Aber es bleibt ihnen nichts anderes übrig. Sie sagen sich, gut, okay, wir müssen halt jetzt in den sauren Apfel beißen. Das Kind kommt zur Welt. Und was passiert? Der zweite Sohn verändert sich komplett. Er sieht diesen kleinen Bruder und er verliebt sich so sehr in den kleinen Bruder, dass er anfängt, sich besser um ihn zu kümmern als die Eltern. Man merkt, er bringt sein Leben so langsam wieder auf die Reihe, er wendet sich ab von seinen krummen Wegen. Und er liebt diesen kleinen Bruder so sehr und tut alles für ihn. Und ich finde, dass diese Geschichte, das macht es so deutlich. Die Eltern dachten, wir haben keine Kraft mehr, wir haben gar nichts mehr. Es schwächt uns nur noch zusätzlich, jetzt noch ein Kind zu bekommen. Und was ist es? Genau durch diese Schwäche, die sie erleben, genau da hinein bewirkt Gott sein Wunder. Gott schwächt uns manchmal ganz bewusst, damit wir lernen, uns nur auf ihn zu verlassen. Ich weiß, das ist keine einfache Lektion. Und ich glaube, auch hier gilt wieder, wir müssen hier nicht perfekt sein. Wir dürfen unseren Unglauben in solchen Situationen haben und unseren Zweifel, aber wir müssen zu Gott damit kommen. Und dann werden wir merken, ja, Gott schwächt uns manchmal bewusst, aber er will, dass wir es lernen, uns dadurch auf ihn zu verlassen. Ich möchte mit euch noch einen dritten und letzten Punkt anschauen. Richter 7, Vers 15, wir überspringen ein bisschen was, weil Gideon nochmal eine Bestätigung extra von Gott bekommt. Wir gehen ein paar Verse weiter. Und er kehrte wieder in das Lager Israels zurück und sprach: Macht euch auf, denn der Herr hat das Lager der Midianiter in eure Hand gegeben. Und Gideon teilte die 300 Mann in drei Abteilungen und gab ihnen allen Schofarhörner in die Hand und leere Krüge und brennende Fackeln darin. Und er sprach zu ihnen: Schaut auf mich und macht es ebenso. Siehe, wenn ich an den Rand des Heerlagers komme, dann macht auch ihr es, wie ich es mache. Wenn ich und alle, die mit mir sind, in das Horn stoßen, so sollt auch ihr ringsum das ganze Lager in die Hörner stoßen und rufen: Für den Herrn und Gideon. Als nun Gideon in die 100 Mann, die bei ihm waren, an das Rand des Heerlagers kam, zu Beginn der mittleren Nachtwache, als man eben die Wachen aufgestellt hatte, stießen sie in die Hörner und zerschlugen ihre Krüge in ihren Händen. Da stießen alle drei Abteilungen in die Hörner und zerbrachen die Krüge. Sie hielten aber mit ihrer linken Hand die Fackeln und in ihrer rechten Hand die Hörner zum Blasen, und sie riefen: Ein Schwert für den Herrn und für Gideon. Und jeder blieb an seinem Platz stehen um das Lager her, aber das ganze Lager rannte, schrie und floh. Denn während die 300 Mann in die Hörner stießen, richtete der Herr in dem ganzen Lager das Schwert eines jeden gegen den anderen, und das Heer floh bis Bezitta gegen Zererat, bis an das Ufer des Abel-Michalau bei Tabat. Ja, ich finde, was hier so deutlich wird, ist, man sieht hier einfach, wie sich dieses Vertrauen auf Gott auszahlt. Man sieht, wir haben auf Gott vertraut und wir dürfen den Sieg erfahren. Das ist auch der dritte Punkt, den ich euch mitgeben möchte. Gott zu vertrauen heißt zu gewinnen. Das heißt, den Sieg davonzutragen. Ich finde es ganz interessant, was hier inhaltlich eigentlich passiert. Ich habe mir gedacht, ich möchte euch so ein bisschen ein paar Hintergrundinfos weitergeben zu diesen Fackeln und Krügen. Was hat es damit auf sich? Damals war es geläufig, Heere mit Fackeln unter Krügen durch die Dunkelheit zu führen. Ja, also es war einfach so eine militärstrategische Maßnahme. Das geschwächte Licht erlaubte es, den eigenen Einheiten Führung zu geben. In der Ferne aber war es deutlich schwieriger, dieses Licht wirklich wahrzunehmen. Ja, also man hat da wirklich Leute führen können, einfach militärstrategisch es ausnutzen können, in der Dunkelheit sich zu positionieren etc. Das war damals gang und gäbe. Was interessant an dem Ganzen ist, ist der folgende Punkt. In damaligen Verhältnissen bedeutete es, eine Fackel zu führen und 1000 Mann hinter sich stehen zu haben. Das bedeutet das. Und ich glaube, jetzt geht euch so langsam ein Licht auf. Ich habe mir gedacht, lasst uns mal gucken, wie das vielleicht praktisch aussieht. So in etwa könnte es dort ausgesehen haben. Das ist so die Gegend, wie sie aussieht. Ja, ihr seht, recht hügelig und eben so eine Talsohle. Und wie wir es eben gelesen haben, die Midianiter sind hier in der Talsohle, 135.000 Mann, also ein ziemlicher Haufen. Und die sind da unten. Und was passiert? Die sehen auf einmal, wie an den Bergketten oben die Lichter angehen. Und jetzt die Frage: Was denken die, wenn die sehen, dass da 300 Fackeln angehen? Was denken die? Genau. Die denken, da sind auf einmal 300.000 Mann, die uns umzingelt haben. Und deswegen bricht da so eine Riesenpanik aus. Ja, und die denken, wir sind völlig umzingelt, wir sind völlig in der Unterzahl. Und die ersten denken, oh, die sind schon hier mitten im Lager und fangen an, das Schwert gegeneinander zu erheben. Und die Verwirrung ist da, und was noch fliehen kann, das flieht und rennt davon. Und man merkt einfach, Gott zu vertrauen heißt zu gewinnen. Weil Gott schafft es mit seiner Cleverness, 135.000 Mann durch gerade einmal 300 Mann zu besiegen. Ich bin so ein Typ, der mag Prozentzahlen. Ich habe es kurz ausgerechnet. Das sind 0,22% der Leute, die Gott braucht, um diesen Riesenhaufen zu besiegen. Und ich finde es einfach wirklich so erstaunlich, dass Gott es schafft, mit einfachsten Mitteln und den geringsten Ressourcen jede Situation bewältigen zu können. Gott kann mit den einfachsten Ressourcen, den geringsten Ressourcen und den einfachsten Mitteln jede Situation bewältigen. Gott zu vertrauen heißt zu gewinnen, weil Gott mit jeder Situation fertig wird. Gott wird mit jeder Situation fertig. Ich habe euch zum Abschluss eine Geschichte mitgebracht von diesem Herrn hier. Heinrich Kemner heißt der gute Mann, ist ein Pastor in Fulda gewesen. Und er hat eine Geschichte, wie er in relativ jungen Jahren als Pastor, die er da erlebt hat. Und zwar kam eines Tages, er war einige Jahre da schon tätig dann, eines Tages kommt ein Glaubensbruder auf ihn zu und sagt, Herr Kemner, wir haben eine ehemalige Glaubensschwester hier im Dorf, die an Krebs erkrankt ist. Damals war sie in der Gemeinde und das ging im Streit auseinander. Und wir haben jetzt erfahren, dass sie Krebs hat. Sie ist auch schon sehr alt und wir haben das Gefühl, dass sie auch nicht mehr lange leben wird. Und ich wollte sie fragen, ob sie diese Schwester vielleicht besuchen möchten. Und Herr Kemner kennt diese Person so ein bisschen und er will nicht so richtig. Er kennt die, er weiß, die ist unbequem und hat mal Erfahrungen mit der gemacht und er schiebt diesen Termin so vor sich her und will nicht so richtig. Der Glaubensbruder aber ermutigt ihn doch regelmäßig an Sonntagen, hey, wollen Sie da nicht hingehen? Und er lässt sie nicht in Ruhe und es lässt ihn an sich auch nicht in Ruhe und er denkt sich dann, ja gut, okay, dann gehen wir da mal hin. Er geht hin zu der Frau, zu der Adresse, klingelt an der Tür. Die Frau macht auf und er sagt, ja, wir haben gehört, dass Krebserkrankung und so. Und es ist einfach so ein oberflächliches Gespräch am Anfang. Und nach kurzer Zeit kommt die Frau dann auf die Frage und sagt zu ihm, so, sagen Sie mal, was sind Sie eigentlich von Beruf? Und dann sagt er, ja, ich bin Pastor hier in der Gemeinde in Fulda. Und auf einmal kippt die Stimmung völlig. Die Frau wird übermäßig aggressiv, fängt an, ihn zu beschimpfen und anzuschreien und sagt, verschwinden Sie von hier, ich will nichts mehr mit Leuten wie Ihnen zu tun haben. Ich will nichts mehr von diesem Jesus hören oder Bibel oder sonst irgendwas, verschwinden Sie einfach nur. Und der Herr Kemner ist total geschockt und sagt, gut, okay, ich lasse ihn ruhen, er verschwindet dann auch sofort. Und er ist so geschockt und meldet sich dann bei seinem Glaubensbruder und sagt, wissen Sie, also ich war jetzt dort, aber ich bin so von dieser Furie angefahren worden, also tut mir leid, ich glaube, da kann man nichts machen. Die ist so vermauert, so verbissen und hat so zugemacht, da kommst du nicht mehr durch. Und der Glaubensbruder sagt nur, wissen Sie, ich bete für Sie, dass Sie es lernen, wie Jesus es gesagt hat, liebe deine Feinde wie dich selbst. Okay. Kemner denkt sich, ja gut, okay, ist halt immer noch geschockt und lässt ein paar Tage verstreichen, ohne etwas zu tun. Und dann kommt der Glaubensbruder nochmal auf ihn zu und sagt, hey, gehen Sie vielleicht nochmal hin, versuchen Sie es einfach nochmal. Und er wehrt sich natürlich und denkt sich, also von der Furie da, die zerkratzt mir noch das Gesicht, also ich will da nicht nochmal hingehen. Aber wieder, es lässt ihn keine Ruhe. Die Tage sind sehr ungemütlich für ihn und er denkt sich, okay, ich gehe da jetzt hin, damit ich inneren Frieden finde. Aber dann will ich auch in Ruhe gelassen werden. So, was macht er? Er geht noch an die Tankstelle, kauft einen Strauß Blumen, um so ein Friedensangebot irgendwie vorher hinzustrecken. Er geht an die Tür und klingelt, streckt schön den Blumenstrauß vors Gesicht, damit man ihn nicht so gut erkennt. Die Frau macht auf, sieht die Blumen, freut sich über die Blumen, nimmt die Blumen an. Und dann erkennt sie halt, wer da wirklich steht. Und dann sagt er, sagt er sofort, die Waffen niederstreckend, sagt er, ich verspreche Ihnen, ich werde nicht von Jesus oder Bibel oder sonst was reden. Ich möchte einfach nur über Ihre Situation reden und wie es Ihnen geht. Ich werde kein Wort über Glauben oder sonst was verlieren. Und die Frau sagt, ja, das gefällt mir, kommen Sie rein. Die beiden setzen sich hin und fangen an zu reden. Ja, über Krankheit, über das Leben allgemein, Dinge, die ihr wichtig sind. Sie reden auch über ihn, wie es ihnen geht, was er so erlebt hat an manchen Stellen. Und auf einmal stellt sie die Frage und sagt, sagen Sie mal, wie sind Sie eigentlich zu Ihrem Beruf gekommen? Und auf einmal erschrickt er wieder und denkt, oh, jetzt ist gefährliches Terrain. Und er sagt, wissen Sie, wenn ich jetzt darauf antworte, dann müsste ich mein Versprechen von vorhin Ihnen gegenüber brechen und das möchte ich eigentlich nicht. Und dann sagt die Frau, wissen Sie was, brechen Sie das, mich interessiert das. Und so erzählt er eben, wie er zu seinem Beruf gekommen ist. Die beiden kommen immer weiter ins Gespräch und am Ende des Tages bekehrt sich die Frau und kommt zum Glauben. Und es vergehen noch einige Tage, kurz danach, die Frau stirbt am Krebs. Er darf die Beerdigung durchführen und auf ihren Grabstein hat sie folgenden Vers aus 1. Johannes 5 meißeln lassen. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Ja. Wenige Tage zuvor bekehrt, aber dann sofort diesen Vers einmeißeln lassen. Gott zu vertrauen heißt zu gewinnen, weil Gott mit jeder Situation fertig wird. Ich fand diese Geschichte so toll, weil ich weiß, es gibt einige bei uns in der Gemeinde, die eine recht ähnliche Situation haben. Da sind vielleicht Leute, Bekannte, Verwandte in der Familie, denen man versprechen musste, okay, ich werde nie wieder was über Glauben oder Jesus sagen, weil die Person so aggressiv wird dagegen. Und ich möchte euch gerne sagen, Leute, hört nicht auf, für die zu beten. Manchmal sind die viel näher dran als andere. Man denkt es nicht, aber manchmal sind genau die, die sich am meisten wehren und am meisten mauern und am meisten zumachen und am giftigsten reagieren, manchmal sind die Personen die, die am nächsten dran sind. Ich möchte euch da wirklich Mut machen, bitte betet weiter für die Leute, wenn ihr die kennt, wo ihr das Gefühl habt, da hast du keine Chance, da ist alles zu, da ist alles dicht. Leute, Gott kann mit jeder Situation fertig werden. Gott zu vertrauen heißt zu gewinnen, weil Gott mit jeder Situation fertig wird. Ich möchte zum Schluss nochmal zusammenfassen. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wir haben als erstes festgehalten, Gott hat kein Problem mit Misstrauen, solange wir damit zu ihm kommen. Wir haben als zweites festgestellt, Gott schwächt uns manchmal ganz bewusst, damit wir lernen, uns nur auf ihn zu verlassen. Und als drittes haben wir festgehalten, Gott zu vertrauen heißt zu gewinnen, weil Gott mit jeder Situation fertig wird. Amen.